die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 599. Episode des Podcasts, die Hörmupfel, vom 27. März 2026. Heute erzähle ich euch von der Anschaffung und vom Test eines Airfryers. Viel Spaß beim Hören und danke, dass ihr meinen Podcast in eurem Podcatcher abonniert habt. Ja, jetzt muss ich euch mal ein bisschen näher ranholen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu laut, aber ich sitze hier so komisch, ich weiß auch nicht. Jetzt ging es tatsächlich plötzlich schneller als gedacht. Ich habe einen Airfryer gekauft und zwar einen, den ich gar nicht wollte, aber der Reihe nach. Dass ich einen Airfryer kaufen wollte, habe ich euch ja genauso erzählt, wie ich euch auch schon erzählt habe, dass ich mich für den Philips Airfryer 4000 entschieden hatte. Ihr wisst auch schon, dass mein Herzallerliebster mich zu einem Bosch-Gerät überreden wollte, Hashtag aus Gründen, der mir aber aus verschiedenen Gründen nicht gefallen hat. Vor allem aus dem Grund, weil ich ihn im Elektrofachgeschäft in der Hand hatte und ausgetestet hatte und mir die Haptik einfach nicht gefallen hatte. Nun wollte ich also warten, bis es den Philips Airfryer 4000 wieder einmal im Angebot gibt und das ist, glaube ich, jetzt der Stand, auf dem ihr auch seid. Nun begab es sich, dass sich mein Herzallerliebster mit einem Kollegen über dieses Thema unterhalten hat und dieser ihm von einem anderen Gerät vorschwärmte, und zwar dem Kosori Turbo Power Pro 10,8L. Mein Herzallerliebster schrieb mir dann auf Telegram 30.000 Nachrichten mit Bildern, Links und Argumenten, warum dieses und auch nur dieses Gerät viel besser sei als alles andere. Ich habe keine Ahnung, warum er meine Kaufentscheidung nicht einfach mal so akzeptiert hat, wie sie eben so ist, nämlich den Philips 4000 zu kaufen. Vielleicht hat das System, ich muss mal drauf achten. Na, jedenfalls ignorierte ich die Nachrichten erst einmal komplett. Ich dachte mir nämlich, so, jetzt soll er mal erst sein Pulver verschießen, ihm geht's dann hinterher besser und ich brauche meine Zeit damit erst einmal nicht zu vergeuden. Denn für mich war schon klar, solange ich das Gerät nicht in den Händen gehalten und ausprobiert habe, interessiert es mich erst einmal nicht. Dann sind wir ja nach Kempten gefahren, um auf ein Geocaching-Event zu gehen. Ich berichtete davon. Und weil ich davor noch ein wenig bummeln gehen wollte, sind wir dann unter anderem in den Mediamarkt gegangen. Das geschah dann auch aus meinem Antrieb heraus, denn ich wollte mir den Kosori Airfryer wenigstens einmal anschauen, bevor ich ein Angebot des Philips entdecken und wahrnehmen würde. Nicht, dass ich dann in die Situation komme, dass ich abends plötzlich vor dem PC sitze und ein Angebot sehe und ich denke dann, Mist, verdammt und zugenäht, ich kann dieses Gerät jetzt nicht bestellen, denn ich habe den Kosori ja noch nicht angesehen. Also sind wir zum Mediamarkt rein und direkt in die Airfryer-Abteilung und dort konnte ich beide Geräte in aller Ruhe anschauen. Naja, nicht ganz in aller Ruhe, denn plötzlich stand eine Verkäuferin neben uns und fragte, ob sie helfen kann. Und sowas habe ich gefühlt ja seit 30 Jahren nicht mehr erlebt, dass wir im Mediamarkt einen Verkäufer zu Gesicht bekommen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas da überhaupt noch gibt. Ja, sie konnte uns dann allerdings nicht weiterhelfen, im Gegenteil. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten wir zu Aldi oder Lidl gehen müssen, um dort ein Gerät zu kaufen, denn sie empfahl uns einen Airfryer, der kein Touch-Display hat, weil diese gerne nach kurzer Zeit kaputt gehen würden, sagte sie. Und das kann ich in Teilen sogar unterschreiben. Wir haben nämlich einen Backofen mit Touch-Wisch-Funktion und da komme ich auch schon nicht mehr richtig klar. Und unser Ofen ist auch erst so 4-5 Jahre alt und trotzdem funktioniert das nicht mehr richtig. Jedenfalls konnte sie uns nur ein einziges Gerät bei sich selber empfehlen mit haptischen Drehknöpfen, nämlich einen Airfryer von Ninja. Aber ich glaube, der hatte nur ein Fach und ich wollte ja unbedingt einen Airfryer mit zwei Fächern haben. Wir haben uns dann bei ihr bedankt und uns weiter umgeschaut. Und ich bin dann immer zwischen dem Philips und dem Kosori hin und her gesprungen. Und mein Herzallerliebster hat mir seine Argumente vorgetragen, warum dieser Kosori besser sei. Hauptargument war, dass die Schublade des Kosoris aus Keramik ist. Also die Schubladen sind aus Keramik. und darauf laut seinem Kollegen nichts anbacken würde und auch die Fächer dadurch ganz einfach zu reinigen seien. Außerdem, und das hat mich dann überzeugt, sind die Schubladen bei Kosori komplett geschlossen. Die Fächer bei meinem Philips 4000 haben hinten ein Gitter, durch das die Heißluft in den Garraum geblasen wird. Und diese liegen, also diese Gitteröffnungen, liegen relativ tief. Würde also eventuell etwas auslaufen, könnte es sein, dass die Flüssigkeit dann durch diese Gitter in die Maschine und dort in die Heizspirale läuft. Außerdem spritzt vielleicht Fett während des Backens an diese Gitter und diese Gitter sind dann schwieriger zu reinigen als eine geschlossene Fläche, wie sie der Kosori hat. Und das hat mich dann eben überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme diesen Kosori, der hat zwei geschlossene Fächer aus Keramik. Ich kann schon einmal spoilern, die Maschine hat aber einen entscheidenden Nachteil meines Erachtens, den ich vor Ort aus den Augen verloren hatte und den ich mittlerweile bitter bereue. Der Kosori hat nämlich keine Sichtfenster an der Frontseite. Und das stelle ich mir wirklich sehr hilfreich vor, wenn ein Gerät das haben sollte. Ich glaube, wenn mir das vor Ort aufgefallen wäre, dann hätte ich ihn nicht gekauft, sondern hätte nochmal eine Zusatzrunde gedreht, eine Zusatzschleife, um das Ganze nochmal zu überdenken. Wir packten das Gerät dann ein, gingen auf das Geocaching-Event und am nächsten Tag war dann Sonntag. Das heißt, ich konnte nicht zum Einkaufen gehen, um Dinge zu kaufen, die man in diesem Airfryer hätte zubereiten können. Und das ärgerte mich ein wenig, denn ich wollte das Gerät natürlich sofort ausprobieren. Ich habe dann das mitgelieferte Heftchen durchgeblättert, in dem diverse Rezeptideen enthalten waren. Unter anderem wurde dort ein leckerer und gesunder Snack mit Kichererbsen gezeigt. Und da dachte ich mir dann, oh cool, Kichererbsen habe ich definitiv immer auf Vorrat in meiner Speisekammer. Das kann ich dann im Notfall mal probieren. Und als ich dann weitergeblättert habe, stieß ich dann auf ein Gericht mit Lachsfilet auf Kichererbsen-Grillgemüse. Und dazu brauchte man wieder Kichererbsen und Lachsfilet, das ich auch immer eingefroren im Vorrat habe, aber auch eine Zucchini und eine rote Paprika. Und weil ich an dem Tag zufällig vegane Paella machen wollte, hatte ich genau eine Zucchini und eine rote Paprika im Haus. Und so warf ich dann meinen ganzen Kochplan um, auch auf die Gefahr hin, dass ich dann am nächsten Tag nichts hatte, das ich mit zur Arbeit nehmen konnte, und beschloss dann, dieses Gericht nachzukochen. Den genauen Kochvorgang, den kann ich euch gar nicht mehr jetzt erzählen, weil es schon zu lange her ist. Aber Fakt ist, ich bekam in dem Rezept genau gesagt, wie ich was wie lange einstellen muss. Das Grillgemüse wurde mariniert und kam in die untere Schublade. Der Lachs wurde ebenfalls mariniert und kam in die obere Schublade. Und beide Schubladen wurden miteinander gekoppelt, sodass das Gerät erst das Gemüse bug, und dann nach ein paar Minuten den Lachs zuschaltete. Dadurch, dass ich statt aufgetauten bzw. frischen Lachs tiefgefrorenen Lachs genommen hatte, war der Lachs dann zum Schluss noch nicht ganz durchgebraten. Und das war dann nicht ganz so gut, denn ich fand keinen eleganten und einfachen Weg, die Kochzeit des oberen Fachs noch einmal zu starten, sondern musste das Gerät ausschalten und neu einstellen, um den Lachs weitere 4 Minuten zu backen. Vielleicht geht das irgendwie anders, aber ich schaffte es in diesem Moment nicht und es war in diesem Moment auch nicht selbsterklärend, sodass ich dann jetzt noch einmal nachlesen muss, ob das irgendwie einfacher geht. Das Essen war dann okay. Aber auch da deutete sich schon an, was ich beim nächsten Gericht auch merken sollte. Geschmacklich hat es mich nämlich nicht überzeugt. Gut, erzähle ich euch am besten gleich vom nächsten Test. Eine Woche später wollte ich Frikadellen und Bratkartoffeln machen. Ein Rezept dazu gab es weder in dem dünnen Heftchen, was mitgeliefert worden war, noch in der App namens WSync. Aber dafür gab es gefühlt 1 Million verschiedene Rezepte auf YouTube und Instagram, die eben solche 1 Million Angaben zu Backzeit und Zubereitungsart machten. Und dort musste ich mir jetzt das Richtige raussuchen. Ja, ich kämpfte mich dann also irgendwie durch. In der App gab es einen Hinweis darauf, wie man Fleischbällchen im Airfryer zubereitet. Also wurden aus den Frikadellen kurzerhand Fleischbällchen gemacht. Die Zubereitung war dann, also das Rezept, also die Zubereitung des Hackfleischs war dann kein Problem. Hackfleisch, Semmelbrösel, Zwiebel, Petersilie, Gewürze und ein Ei. Da ich kein Ei im Haus hatte, nahm ich geriebenen Käse. Das gilt als Ersatz, geht als Ersatz auch immer ganz gut. Dann die Fleischbällchenform. Es wurden dann aus 500 Gramm genau 9 Stück, die dann im Muster 3x3 genau nebeneinander in das untere Fach passten. Dann ging es an die Bratkartoffeln. Da entschied ich mich dann gegen Scheiben, sondern für so 1-2 cm große Würfel. Die könnte ich, so dachte ich in dem Moment, einmal nach der Hälfte gut wenden, indem ich den Korb entnehme und einmal kurz durchschüttel. Spoiler, das klappte auch wunderbar. Das wäre bei Scheiben wahrscheinlich ungleich schwieriger gewesen. Dann habe ich die Kartoffelstückchen mindestens eine halbe Stunde in kaltem Wasser eingeweicht, sodass die Stärke ausgespült wurde. Dann habe ich sie sehr gut abgetrocknet und in einer Mischung aus 2 Löffel Mehl, Paprika edelsüß, Paprika scharf und Salz gewendet. Und die kamen dann in die obere Schublade. Ja, und dann begann eben mein Problem, das ich euch jetzt leider nicht ganz verständlich erklären kann, denn es ist kompliziert. Aber ich will es mal versuchen. Für die Fleischbällchen gab es ein Programm, das ich voreinstellen konnte. Für die Bratkartoffeln gab es dieses Programm nicht. Und aus diesem Grund konnte ich die beiden Körbe nicht miteinander verbinden, ohne dass mir eine der beiden Eingaben gelöscht wurde. Das heißt, ich musste mir dann merken bzw. aufschreiben, wie lange die Fleischbällchen laut Programmvorauswahl gebacken werden müssen, nämlich 12 Minuten, frittieren 200 Grad. Und wie lange die Bratkartoffeln gebacken werden müssen, nämlich 21 Minuten, frittieren 200 Grad. Und das dann beides manuell eingeben. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das nicht handlicher war. Deshalb koche ich ja auch so gerne mit dem Cookit bzw. eurem Thermomix. Da ist zwar dann alles vorgegeben und das funktioniert auch, was da eingegeben ist mit der ganzen Vorauswahl. Aber es ist auch ebenso leicht abwandelbar. Und das finde ich dann auch immer sehr schön, dass ich trotzdem noch eingreifen kann. Aber hier muss man sich die Daten irgendwo herholen, irgendwo, entweder von Instagram oder YouTube oder sonst irgendwoher, und aufschreiben und dann händisch ins Gerät eingeben. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Untere Schublade, habe ich vorhin was andersrum erzählt? Ich glaube, in der unteren Schublade habe ich die... jetzt weiß ich es nicht mehr. Jedenfalls habe ich in der unteren Schublade frittieren 12 Minuten 200 Grad eingestellt. Genau, das waren die Frikadellen. Und die obere Schublade frittieren 21 Minuten 200 Grad. Das waren die Kartoffelstückchen. Dann habe ich beide Fächer miteinander verbunden und dann ist es passiert. Verdammter Mist. Beide Programme waren auf die gleiche Zeit gestellt worden. Also noch einmal von vorne. Beide Fächer miteinander koppeln und danach die Zeit und Temperatur einstellen. Gut, wenn man das weiß, kann man es ja so machen, ist ja kein Ding. Ja, und dann Start drücken und los ging's. Zuerst sprangen die Bratkartoffeln an und die Fleischbällchen blieben noch im Standby. Nach 9 Minuten sprangen dann auch diese an und nach ungefähr 11 Minuten drückte ich dann mal auf Pause und schüttelte die Kartoffeln einmal durch und das klappte wie gesagt super. Allerdings musste ich selbst daran denken oder mir selbst einen Timer stellen, denn das Gerät hat angeblich nur eine Schüttelerinnerungsfunktion, wenn man eines der Kochprogramme verwendet. Und das konnte ich ja nicht verwenden, weil es für Bratkartoffeln schlichtweg keines gab. Also selber dran denken, dass man nach der Hälfte einfach mal schüttelt. Als der Kochvorgang beendet war, schaute ich mir die Fleischbällchen dann an und die waren leider noch nicht durchgebacken. Also auch da wieder das Gerät am besten komplett ausschalten, neu programmieren und nur die untere Schublade mit den Fleischbällchen noch einmal 4 Minuten laufen lassen. Alles ziemlich unzufriedenstellend und sehr kompliziert, aber ich hoffe, dass ich noch meinen Weg finde und mich da noch einrufe. Vielleicht geht es ja auch einfacher. Ja, und das Ergebnis auch da. Die Bratkartoffeln waren angenehm knusprig, aber nicht so herrlich kross, wie ich das auf YouTube gesehen hatte. Die Fleischbällchen waren eigentlich perfekt, wenn auch ein bisschen trocken. Und damit wäre ich jetzt beim eigentlichen Nachteil des ganzen Airfryer-Gedöns. Seien wir mal ganz ehrlich, warum schmecken Pommes, Frikadellen und Co.? Warum schmecken die so gut? Weil sie mit lecker Butter und Fett gebraten werden. Und der Airfryer wirbt ja damit, dass alles so viel gesünder ist, weil man kaum Fett verwenden muss. Ja, aber Butter ist ja nun mal Geschmacksgeber. Und wenn man keine Butter und kein Öl mehr ranmacht, dann schmeckt es halt auch nicht mehr so gut. Bei den Bratkartoffeln und auch bei Fischstäbchen, die ich dann später gemacht habe, kann ich das durchaus noch durchgehen lassen. Die saugen in der Bratpfanne sowieso viel zu viel Butter weg, also da reicht auch ein Bruchteil davon. Aber bei Buletten, ganz ehrlich, ohne Butter ist das doch nur noch die halbe Freude, oder? Ja, gut, kommen wir zum zweiten angepriesenen Vorteil eines Airfryers. Er soll ja nicht riechen. Also keine Ahnung, was die Airfryer-Nutzer da immer erzählen, aber ich kann das nicht bestätigen. Okay, es riecht vielleicht nicht unbedingt nach viel Fett. Geht ja nicht, ist ja kein Fett drin. Aber Essensgeruch ist trotzdem im ganzen Haus vorhanden. Und das nimmt sich wirklich nicht viel. Ich würde mal sagen, so wenn überhaupt, so 10-15% weniger Geruch. Aber so richtig besser, wie es immer angepriesen wird, ist es wirklich nicht. Was ich gut finde, ist allerdings, dass A, es gegenüber einer Zubereitung in der Pfanne nicht so viel Fettgespritze gibt und B, dass man hinterher weniger Abwasch hat. Denn die beiden Fächer und die darin befindlichen Gitter, die sind wirklich super einfach zu reinigen. Theoretisch kann man sie, glaube ich, sogar in die Spülmaschine tun, das machen wir aber nicht, weil sie auch so super einfach zu reinigen sind. Und innerhalb der Maschine ist dann auch nichts verspritzt oder verunreinigt und das braucht man nur einmal kurz auswischen und fertig. Ich weiß noch nicht, wie das ist, wenn man etwas mit Käse oder Tomaten darin macht, aber das, was ich bis jetzt darin zubereitet habe, das hat nicht viel eingesaut, muss ich sagen. Also das ist wirklich cool. Okay, komme ich zum Fazit. Ist ja auch schon länglich geworden, die Episode. Vorteile Airfryer. Erstens, eine saubere Zubereitung. Man spritzt sich beim Braten nicht die ganze Küche voll und muss dann hinterher nicht sämtliche, ja, den Boden wischen und die Herdplatte und was weiß ich. Wie das wäre, wenn man das Ganze in der Pfanne zubereiten würde. Zweitens, die Zubereitung geht schneller. Es gibt Gerichte, die bräuchten im Ofen 40 bis 45 Minuten. Die brauchen im Airfryer maximal so 20 bis 25 Minuten. Und dadurch, dass der Airfryer auch schneller aufheizt als ein Ofen, geht es also von Anfang an wesentlich schneller. Drittens, energiesparender. Weil es schneller geht, ist man natürlich auch in einem niedrigeren Energielevel. Und auch für kleinere Mengen, wenn ich also was für mich alleine backe, da muss ich nicht den ganzen Backofen aufheizen. Also energiesparender. Viertens, man benötigt weniger Fett, was gesünder ist. Nachteile des Airfryers. Erstens, weniger Fett bedeutet natürlich auch weniger Geschmack. Leider schmeckt das, was ich bis jetzt gemacht habe, bei weitem nicht so gut, als wenn ich es in der Pfanne gemacht hätte. Ausgenommen vielleicht die Fischstäbchen, die waren schon in Ordnung. Die waren auch so lecker. Zweitens, es steht ein Riesengerät auf der Arbeitsfläche, beziehungsweise man muss das Gerät irgendwo lagern und immer hinstellen, wenn man es benötigt oder benutzt. Drittens, geruchsärmer ist es kaum. Jedenfalls würde ich das definitiv nicht als Vorteil eines Airfryers verkaufen. Viertens, ich unterstelle dem Gerät jetzt einfach mal, dass mein Fleischkonsum dadurch erhöht wird. Okay, das muss ich jetzt genauer erklären, denn wie komme ich da drauf? Ich koche ja sehr fleischarm, weshalb ich meinen Cookit, also euren Thermomix, auch sehr gerne zum Kochen verwende, weil es da geschätzt zwischen 700 und 1000 vegetarische Rezepte gibt. Kann man niemals alle durchkochen, aber da ist schon eine Riesenauswahl. Wenn ich aber nach Airfryer-Rezepten suche, werden mir zu 95% fleischhaltige Rezepte angezeigt. Das meiste beinhaltet dann Hühnchen in jedweder Form, also Schenkel, Brust und Flügel, oder mit Kochschinken oder Hackfleisch. Und das stört mich ziemlich arg sogar. Angeblich, um sich proteinhaltiger zu ernähren. Ja, also ehrlich gesagt, dann lieber fleischärmer, aber lieber proteinarmer und fleischärmer als Fleisch, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte nicht so viel Fleisch essen müssen und ja. Ich denke, ich werde jetzt noch sehr viel, richtig viel Arbeit hineinstecken müssen, um vegetarische Gerichte rauszusuchen, damit ich das Gerät dann auch ausprobieren und auslasten kann. Ich muss mich vor allem in Sachen Auflauf noch einarbeiten. Ich finde es nämlich ziemlich unpraktisch, eine Auflaufform in eines der Fächer zu stellen, um darin irgendeinen Auflauf für mich zu machen, einen vegetarischen möglichst. Aber da auch das der Sinn der Übung natürlich ist, dass ich dann für mich alleine einen Auflauf machen kann, wenn ich im Homeoffice bin oder am Wochenende alleine kochen muss, muss ich jetzt mal schauen, ob ich mir eine spezielle Airfryer-Auflaufform anschaffen kann und muss, die eventuell zwei Henkel hat, damit man sie besser aus der Schublade bekommt. Oder ich muss wirklich einmal ausprobieren, ob man den Auflauf direkt in der Schublade machen kann. Das habe ich auch schon gesehen auf Instagram, aber soweit habe ich mich noch nicht vorgearbeitet und eingearbeitet, ob man das überhaupt machen sollte. Denn dort befindet sich auch eine kleine Schraube und ob man da bis dorthin irgendwas Flüssiges einfüllen darf, ich weiß es nicht. Das muss ich wirklich noch abchecken, bevor ich da irgendwas euch erzähle und ihr es danach macht. Es wird jedenfalls ziemlich spannend bleiben und auch werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. So, das war wirklich sehr kochlastig dieses Mal, dafür aber kein Geocaching-Content. Das hatten wir ja die letzten zwei Mal, glaube ich. Und ansonsten, ja, soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch was, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und ich bin jederzeit offen für ganz viele Anregungen, was das Thema Airfryer angeht. Und vielleicht auch, ja, für vegetarische Rezepte. Macht es gut und Servus!